Stell dir mal vor, du schaust in dein Depot und auf einmal sind die ETF-Anteile deines ETFs einfach weg. Ja, stattdessen hast du Anteile eines neuen, ähnlichen, aber anderen ETFs im Depot, für den du dich eigentlich nie entschieden hattest. Ja, dann ist dein ETF sehr wahrscheinlich mit einem anderen ETF verschmolzen. Aber warum passiert das überhaupt und welche Folgen hat das für dich? Wir klären die wichtigsten Fragen rund um ETF-Verschmelzungen und zeigen dir, was du tun kannst. Auf Geldreise, der Female Finance Podcast von Finanztipp mit Dana und Anja. Hallo, liebe Geldreisende, schön, dass ihr wieder dabei seid. Meine Kollegin und Geldanlageexpertin Nadine hatte mir letztens von ihrer Freundin Anna erzählt und Anna hat sich vor ein paar Wochen ganz aufgeregt an sie gewandt. Ja, jetzt fragt ihr euch hoffentlich, was war da passiert? Anna hatte von ihrem Depotanbieter eine Nachricht bekommen, dass ihr ETF von Amundi auf den MSCI World verschmolzen werden soll mit einem anderen. Ja, ab und an kann das schon mal vorkommen, allerdings eher häufiger bei kleineren ETFs. Ja, und der ETF von Amundi auf den MSCI World, der gehört eher zu den Klassikern. Also seit knapp 7 Jahren auf dem Markt mit 6,7 Milliarden Euro bringt er ein wirklich großes Fondsvolumen mit, hat eine günstige Gesamtkostenquote mit 0,12% und mit seinen über 1400 Titeln aus über 23 Ländern sowie unterschiedlichen Branchen ist er auch breit genug aufgestellt. Ja, warum kam es also zur Verschmelzung? Das hat sich nicht nur Anna gefragt, sondern auch ich mich. Deswegen bin ich sehr happy, dass ich meine ganzen Fragen heute an Nadine verlieren darf. Hi Nadine, schön, dass du heute bei der Geldreise mit am Start bist.
Hi Anja, ja, danke für die Einladung, freut mich.
Ich habe es ja schon angeteasert, heute geht es um die Verschmelzung von ETFs und ein ETF, kurz für Exchange Traded Fund, könnt ihr euch wie einen großen und bunten Blumenstrauß vorstellen, ja, wobei jede einzelne Blume für eine Aktie steht. Entscheidet ihr euch für einen ETF, braucht ihr euch den Aktienblumenstrauß nicht mühsam und teuer zusammenstellen, sondern bekommt ihn bereits fertig gebunden zu kaufen und das auch noch deutlich günstiger, als wenn ihr ihn selbst arrangieren würdet. Das ist übrigens auch einer der Punkte, warum wir bei Finanztipp sehr für ETFs schwärmen. Warum noch? Ich sage nur breite Streuung, sehr gute Renditechancen, Flexibilität. Könnt ihr gerne nachhören in den vielen, vielen Folgen, die wir bereits zu ETFs veröffentlicht haben. Die Links dazu, die packe ich euch in die Shownotes. Und für diejenigen, die lieber lesen, den Finanztipp-Ratgeber zu ETFs, den findet ihr ebenfalls dort verlinkt. Ja, so viel zur ganz kurzen Einordnung, was ETFs eigentlich sind, aber jetzt springen wir direkt ins Thema rein, denn ab und an kann es auch vorkommen, dass ETFs mit einem anderen verschmelzen. Du, Nadine, was genau ist denn jetzt eine Verschmelzung?
Also grob gesagt ist, wenn bei einer Verschmelzung einfach nur zwei oder mehrere ETFs zusammengelegt.
Okay, klingt da jetzt erstmal gar nicht so kompliziert, aber normalerweise kenne ich es eher, dass das bei kleineren ETFs passieren kann, weil die zum Beispiel zu unattraktiv sind für Anbieter. Jetzt hat es mit dem ETF auf den MSCI World von Amundi einen wirklich großen getroffen. Warum entscheiden sich denn grundsätzlich Fondsgesellschaften dafür, einen ETF mit einem anderen verschmelzen zu lassen?
Ja, das kann natürlich ganz verschiedene Gründe haben. Zum einen vielleicht wirtschaftliche Gründe, also weil sich dann für den Anbieter ein großer Fonds mehr rechnet, als eben zwei kleine zu betreiben. Dann kann es aber auch steuerliche Gründe haben, weil zum Beispiel durch den Umzug von einem ETF in ein steuerfreundlicheres Land kann der Fonds langfristig Steuern sparen. Das ist dann nicht nur gut für den Fondsanbieter, sondern vielleicht auch für den Anlegenden. Dann kann es aber auch sein, dass es einfach regulatorische Gründe hat, also wenn sich Gesetze geändert haben oder Marktbedingungen einfach anders geworden sind. Oder ein Grund kann auch sein, dass es einfach eingespart werden soll. Also zum Beispiel ist oft der Fall, dass ein Fondsanbieter einen anderen übernommen hat und dann existieren meistens Fonds, die ungefähr dasselbe tun und die werden dann einfach zusammengelegt, um da nicht so viele Kosten zu haben.
Das ist zum Beispiel bei Luxor und Amundi passiert, ne? Als damals Amundi Luxor übernommen hat, gab es auch ganz, ganz viele Überschneidungen und dann wurden auch schon die ein oder anderen ETFs miteinander verschmolzen, oder?
Genau, das war 2022 und da ist eben genau das passiert, ja.
Und warum hat sich jetzt Amundi ganz konkret für die Fusion entschieden? Kannst du uns da ein bisschen mehr zu mitgeben? Weil, also, dass sie Luxor geschluckt haben, ist ja jetzt schon eine Weile her, wie du gerade sagtest.
Genau, also auch diese Zusammenlegung dieser Amundi-ETFs hatte Spargründe. Und Amundi ist so eine der größten oder die größte Fondsgesellschaft in der EU. Und in der Vergangenheit, ja, wie gesagt, hat Amundi schon andere Anbieter gekauft, nicht nur Luxor, sondern davor auch 2020 war das Comstage. Und danach gab es immer solche Zusammenlegungen von ähnlichen ETFs. Und in dem Fall, der hier jetzt passiert ist, im Februar, da war das ein ehemaliger Luxor-ETF auch, der mit einem Amundi-ETF zusammengelegt wurde. Und das ist eigentlich auch gar nicht so schlimm für die Anlegenden und kann sogar dazu führen, dass der ETF dann vielleicht auch sogar günstiger wird, weil halt eben dadurch was eingespart wird im Fondsmanagement. Und was hier jetzt aber total ärgerlich ist für die deutschen Anlegenden, dass die Verschmelzung, dass sich damit eben das Finanzdomizil des ETFs gewechselt hat. Also dass er von Luxemburg, wo der eigentlich aufgelegt war, dann der neue in Irland aufgelegt ist. Und dieser Wechsel von dem Land, der wird nach deutschem Steuerrecht quasi wie so ein fiktiver Verkauf gewertet. Und dann fallen eben Steuern an, wenn ich den Gewinne damit gemacht habe. Und ja, das heißt, das Finanzamt möchte auch was davon abhaben. Und das kann ganz schön ärgerlich sein, wenn ich eben den Plan hatte, das Geld einfach am Fonds drin zu lassen und für mich arbeiten zu lassen und jetzt aber das Ganze versteuern muss.
Ja, auf jeden Fall. Das heißt, Luxemburg ist quasi nicht so steuerfreundlich wie Irland und deswegen hatte sich dann Amundi dafür entschieden. Habe ich das jetzt so richtig verstanden?
Ja, genau. Generell ist Irland halt ein sehr steuergünstiges Land für ETFs und Fonds müssen da, es liegt vor allem daran, dass Fonds dort auf die Dividenden von US-Unternehmen in ihrem ETF nur 15% Steuern zahlen müssen, nicht wie in Luxemburg zum Beispiel 30% Steuern. Also es ist ja einfach nur die Hälfte davon. Und Grund dafür ist so ein Doppelbesteuerungsabkommen, was Irland mal mit den USA geschlossen hat. Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil für solche Fonds. Vor allem, wenn man bedenkt, dass so ein MSCI World ja fast zu 75% die Aktien aus Amerika kommen und dann eben alle unter diese günstigere Besteuerung fallen.
Aber du sag mal, wäre es dann nicht vielleicht sogar auch ein Tipp, zukünftig sowieso lieber auf ETFs zu setzen, die aus Irland kommen, einfach um möglichen Verschmelzungen zuvorzukommen?
Wenn man das möchte, dann kann man das natürlich so machen, ja. Also es ist jetzt keine Garantie darüber, dass das auch immer so bleiben wird oder dass da nie was dran gerüttelt wird. Aber wer da drauf oder wer jetzt einmal ein Erlebnis hatte, was eben nicht so schön war, kann da drauf achten, ja.
Verschmelzungen, die sind ja mittlerweile auch gar nicht mehr so selten. Also laut Stiftung Warentest werden jeden Monat rund 70 Fonds und ETFs aufgelöst oder mit anderen Fonds verschmolzen. Dürfen denn ETF-Anbieter das wirklich einfach so machen? Also immerhin habe ich mich ja aus Gründen für den einen ETF entschieden und nicht für den anderen.
Nee, einfach so geht das natürlich nicht. Da gibt es natürlich auch Gesetze und Richtlinien für. Und zum Beispiel muss das, gerade wenn es grenzüberschreitende Fusionen von ETFs sind, müssen die Anbieter da die Anlegenden rechtzeitig informieren, also meistens so 30 Tage vor der Fusion oder noch eher. Und dann muss das Ganze auch sehr transparent ablaufen. Also da gibt es schon Richtlinien für.
Und wie kann ich mir das jetzt in der Praxis als Anlegerin vorstellen, also so eine Verschmelzung? Weil ehrlicherweise ganz so vereinfacht, wie ich es im Intro der Folge angeteasert habe, läuft's ja gar nicht ab, ne?
Nee, so einfach nicht. Aber genau, als Anlegerin wirst du frühzeitig informiert, eben so meistens 30 Tage vorher oder sowas. Und dann hast du die Wahl. Du kannst zum Beispiel deine Anteile, die du hältst, noch vor der Fusion verkaufen, wenn du das möchtest, um sie vielleicht anders anzulegen, in einer anderen ETF oder sowas. Dann zahlst du aber auch Steuern auf die Gewinne, die du damit gemacht hast. Oder du gehst quasi mit der Fusion und deine Anteile werden dann automatisch umgewandelt in den neuen ETF. Da musst du gar nichts für tun, das passiert alles ganz automatisch. Aber versteuern musst du die Gewinne dann eben trotzdem. Also zumindest, wenn es jetzt so eine Fusion ist wie bei dem Amundi-ETF, wo das Land sich verändert, dann genau zahlst du Steuern auf deine Gewinne, genauso wie du es machen würdest, wenn du die verkaufen würdest.
Das heißt also tatsächlich, wenn es zur Verschmelzung kommt, muss ich gar nicht unbedingt aktiv werden, passiert alles automatisch im Hintergrund, wenn ich dann dabei bleibe. Sollten AnlegerInnen trotzdem auf irgendwas achten? Also entstehen zum Beispiel für sie Kosten oder so?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn du informiert wirst als Anleger, dass da so eine Fusion ansteht, dann solltest du nochmal genau dir das anschauen und checken, was ist denn der neue ETF überhaupt für einer? Und da kannst du dir verschiedene Fragen stellen. Ne? Zum einen, bildet dieser neue ETF den gleichen Index ab? Also passt das noch zu meiner Anlagestrategie? Dann, wie sieht's mit den Kosten aus? Also der Gesamtkostenquote oder auch anderen Kosten, die der neue ETF hat. Dann aber auch auf deinen Depotanbieter schauen. Ist der neue ETF dort überhaupt handelbar? Kann ich da auch einen Sparplan drauf einstellen? Und wenn ja, dann sind das die gleichen Konditionen oder zahle ich dann vielleicht mehr für meinen Sparplan? Dann aber auch, wie geht der ETF mit Dividenden um? Also ist es ein wiederanlegender ETF oder ein thesaurierender? Oder wie bildet der neue ETF den Index nach? Ist das ein physischer oder ein synthetischer? Und da kann man halt immer schauen, was möchte ich denn? Passt das zu dem, was ich vorher hatte? Oder kann ich da vielleicht auch Kompromisse eingehen? Und wenn ich zum Schluss komme, nee, passt für mich nicht, dann kann ich halt einfach vor der Fusion noch meine Anteile verkaufen und suche mir dann einen neuen ETF aus. Also da gibt es zum Beispiel auch bei Finanztipps einen schönen ETF-Finder, wo man eingeben kann, bei welchem Depot bin ich denn, worauf kommt es mir sonst noch an, und genau, sucht sich dann einfach einen neuen ETF raus und bespart den dann oder steckt das Geld von dem alten einfach genau da rein.
Ich würde sagen, wir packen auf jeden Fall den ETF-Finder auch für euch in die Shownotes. So, Nadine, ich spoiler jetzt mal und verrate, dass deine Freundin Anna trotzdem not amused war über die Verschmelzung. Erzähl mal, warum.
Nee, war sie gar nicht amused. Anna ist durchaus eine erfahrene ETF-Anlegerin und hat sich den ETF natürlich auch ganz bewusst ausgesucht. Ne? Zum einen ist er groß, also hat ein hohes Fondsvolumen, ist günstig, hat eine Gesamtkostenquote von nur 0,12%, schon echt gut. Dann ist er alt bewährt, also seit 2018 am Markt, wieder anlegen. Das ist super, wenn ich jetzt langfristig sparen will. Und ja, Anna hat längere Zeit da so einen Sparplan drauf laufen, hatte auch schon dann echt viel Geld da drin. Und ihr Plan war es eigentlich, die Anteile auch noch ganz lange liegen zu lassen und für sich arbeiten zu lassen. Ja, aber dann kam eben diese Verschmelzung quasi in die Quere und die zwingt sie jetzt dazu, ihre Gewinne zu realisieren mit diesem fiktiven Kauf. Und eben zu versteuern. Und das ist in ihrem Fall ganz schön viel. 3.500 Euro Gewinn hat sie damit jetzt gemacht.
Ja, also im Best Case kann Anna ja dann trotzdem noch mit ihrem Freistellungsauftrag gegensteuern. Also Gewinne bis zu 1.000 Euro sind so nämlich steuerfrei. Und erst ab den 1.001 Euro geht was ab an den Fiskus. Ja, trotzdem bei Anna einen Tropfen auf dem heißen Stein bei 3.500 Euro Gewinn, ne?
Ja, genau. Und auch das mit dem Sparerpauschbetrag, also mit dem Freistellungsauftrag, das klappt bei Anna gar nicht, weil sie hat einfach noch andere Geldanlagen und diesen Freistellungsauftrag schon komplett ausgeschöpft. Mm. Also zahlt sie halt auf den kompletten 3.500 Euro Steuern. Und das sind zum einen mal die Abgeltungssteuer und Solidaritätszuschlag. Das sind so 26% ungefähr. Das sind 920 Euro bei ihr. Da es ein Aktien-ETF ist, muss sie allerdings nur 70% davon versteuern, also Stichwort Teilfreistellung. Und da kommen aber immerhin dann noch 650 Euro Steuern bei raus, die sie eben zahlen muss. Und das ist Geld, was sie jetzt direkt an den Fiskus quasi abdrücken muss, anstatt es eben weiter für sich arbeiten zu lassen.
Genau, obwohl sie sich gar nicht bewusst dafür entschieden hat, ne, 650 Euro da einfach mal zu zahlen. Gibt es dann irgendeine Möglichkeit, die steuerlichen Konsequenzen zu umgehen? Also sucht sich ja wirklich niemand freiwillig aus bei einer Verschmelzung.
Nee, leider nicht so wirklich. Also der ETF wird ja geschlossen. Also kann sie quasi entweder selber verkaufen und die Gewinne dann versteuern. Oder sie geht halt diese automatische Verschmelzung mit und versteuert die Gewinne auch. Also um dieses Versteuern kommt sie eben gar nicht drum rum. Und das hat Anna in dem Fall ganz schön geärgert und sie hat sich so, ja, wie machtlos gefühlt.
Das verstehe ich total, auf jeden
ja,
Fall.
Ja, voll. Und sie meinte nur zu mir, also sie hat so ein bisschen mit Humor genommen und dann gemeint, naja, okay, dann nehme ich halt nächstes Mal einfach mein Geld und gehe damit ins Casino. Dann immerhin die Gewinne noch steuerfrei.
Hat sie einen Punkt.
Ja, stimmt schon. Aber naja, zum Glück weiß ich, dass Anna das irgendwie nur so als Scherz meinte und eigentlich schon sehr überzeugt ist vom ETF-Sparen und da auch dabei bleiben wird. Und das ist auch ganz gut so.
Ja, trotzdem total schade für Anna auf jeden Fall. Du, ganz zum Schluss würde ich von dir aber gerne noch wissen, was bei einer Verschmelzung die bessere Strategie ist. Oder kann man das überhaupt so sagen? Also mich würde interessieren, ganz konkret, behalten oder doch lieber verkaufen?
Nee, das kommt immer so auf den Einzelfall drauf an, unter welchen Umständen da verschmolzen werden soll. Und wenn dir der neue ETF, wenn du dir den angeschaut hast und der zu deiner Anlagestrategie passt und du quasi überall die Häkchen dran hast und das ganz gut findest, dann kann das vielleicht sogar ein ganz guter Deal für dich sein, wenn eben die Kosten vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger sind, also wenn die Vorgesellschaft das eben an dich als Anleger weitergibt. Ja genau, nur das Versteuern ist halt super ärgerlich, wenn das so grenzüberschreitend ist. Aber es muss nicht sein, dass jede ETF-Verschmelzung unbedingt immer grenzüberschreitend ist und dann auch versteuert wird.
Ja, also liebe Geldreisende, was ihr aus der heutigen Folge also mitgenommen haben solltet, nicht sofort vom Schlimmsten ausgehen, sollte euch zukünftig mal eine Fusion treffen und auch sonst muss es nicht immer was Schlechtes sein. Unter Umständen ist ja der neue ETF sogar besser als der alte und Steuern fallen auch nicht immer automatisch an bei der Verschmelzung. Gerade Amundi, das war wirklich eher eine Ausnahme oder ein Sonderfall. Also, im Fall der Fälle Ruhe bewahren, gegebenenfalls vorab euren Freistellungsauftrag anpassen und sich an unsere 5 Punkte halten nach der Fusion. Index, Kosten, Depotanbieter, ausschüttend, wiederanlegend und Art des ETFs checken. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Tschüss!